Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst in der Christusgemeinde Rennfeldstraße 19. Wir sind mitten in den Ferien und trotzdem Ferien sind doch recht viele heute Morgen im Gottesdienst. Und auch ihr zu Hause herzlich willkommen, die ihr die Predigt jetzt an eurem Endgerät anschaut. Wir haben gerade eben zum Auftakt der Predigt ein Spiel gespielt. 5 Freiwillige sind mit mir zusammen im Kreis gestanden. Wir haben uns Gegenstände zugeworfen und es gab eine Lektion oder eigentlich zwei, die jeder einzelne der beteiligten Spieler verinnerlichen musste. Das eine war, ich habe einer Person einen Gegenstand zugeworfen. Sie musste ganz auf mich fixiert sein. Und das hast du wunderbar gemacht. Du hast immer auf mich geguckt, was ich dir zuwerf. Und dann hatte sich jemand raussuchen müssen, dem sie es weiterwirft. Immer nur der gleichen Person. Also 2 Lektionen. Wer wirft es mir zu und wem werfe ich es weiter? Und darum geht es auch in der Predigt. Wir sind immer noch in der Predigtreihe über Jüngerschaft. Die eine Predigt war, wie du den Text heute zitiert hast schon, kommt her zu mir, dass Jesus einlädt, kommt her zu mir, guckt zu mir, ne? Kommt her zu mir. Und dann in der zweiten Predigt hat Jesus gesagt, jetzt geht hin, jetzt geht hin. Da waren die 2 Richtungen schon. Ne? Und ich möchte das heute noch ein wenig vertiefen mit einem Bibeltext, den ich jetzt lese. Ich weiß nicht, ob der Computer es schafft, die Hoffnung für alle, und ob das die richtigen Worte sind im Einzelnen, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ist ein längerer Text, lasst euch bitte darauf ein, einen längeren Text mit mir zu lesen. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus. Bevor ich weiterlese. Das ist so, das steht auch in den Kommentaren, in vielen älteren Übersetzungen steht 70, aber andere lesen 72. Ich bleibe mal bei der neuesten Erkenntnis, 72. Das ist Lukas Kapitel 10. In Lukas Kapitel 9 zu Anfang passiert genau dasselbe, nur dass es da der engere Jüngerkreis von 12 Jüngern war. Könnt ihr gern zu Hause in Ruhe nachlesen. Jesus hat schon einmal die Jünger ausgesendet, etwas zu tun. Er wählte sie aus und schickte sie los, etwas zu tun. Also immer fokussiert auf Jesus. Was will er von mir? Was möchte er, dass ich tue? Und dann gehe ich los und tue es. Immer diese 2 einfachen Schritte. Erst fokussiert auf Jesus und dann mit dem Auftrag, den er hat, rausgehen. Das ist spannend, das Lukas-Evangelium Kapitel 9 zu lesen, was da alles passiert ist. Lest es euch durch. Und das waren wunderbare Erfahrungen, die da im Alltag dann gemacht wurden, als die 12 Jünger den Auftrag von Jesus ausgeführt haben. Als sie losgezogen sind, da sind die Dinge passiert, die das Leben anderer Menschen verändert haben, die ihr eigenes Leben verändert haben. Ein Leben, das sich wirklich lohnt, weil es voller Leben war. Von Jesus. Immer auf Jesus schauen. Was hast du mit mir vor? Was soll ich tun? Und es dann tun. Und dann geht die Post ab. Spannend. Lest euch Kapitel 9 in Ruhe zu Hause durch. Wir lesen gemeinsam jetzt weiter Kapitel 10. Nachdem dieses Geschehen in Kapitel 9 abgeschlossen ist, danach, so heißt es im Text, wählte Jesus 72 weitere Jünger aus. Und da merken wir schon im Prinzip, Jesus möchte sich multiplizieren. Jesus möchte nicht alleine durchs Land gehen, um Dinge zu tun und zu verändern, sondern er hat 12 Begleiter gehabt, die 12 Jünger. Die haben ihm zugeguckt, haben von ihm gelernt und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, jetzt tut ihr es. In meinem Namen. Und das haben sie getan. Und das war faszinierend, als sie zurückkamen und berichtet haben. Und jetzt geht's weiter. Jesus ist noch lange nicht zufrieden mit 12. Er beruft weitere 72. Und sagt, jetzt seid ihr dran. Und ich bin fest überzeugt, dass Jesus heute noch Menschen sucht, um sich zu multiplizieren auf dieser Erde, die er herausfordern darf, herausfordern will, auch heute Morgen im Gottesdienst. Mit dir habe ich was vor in dieser Welt. Mit dir möchte ich in dieser Welt etwas verändern. Lassen wir uns rufen. Okay. Er schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Merken wir dieses Prinzip? 12, 72. Und dann legt er gleich noch eins drauf. Betet, dass es noch viel mehr werden. Es werden noch viel mehr gebraucht. Hat sich das heute geändert? Kein bisschen. Kein bisschen. Ich schiebe nur einfach ein, allein bei den bezahlten Christen, den Pfarrern, Pastoren, den Hirten von Gemeinden, allein in unserem Mülheimer Verband gibt es weit über 10 vakante Stellen, weil niemand da ist. An den Bibelschulen, an den Ausbildungsstätten, ob es theologische Hochschulen sind, ganz egal. Wer lässt sich berufen? Wer ist bereit, sich so senden zu lassen? Das habe ich mit dir vor. Nicht, dass alle auf eine Bibelschule gehen, aber was hat Jesus mit dir vor? Ganz normal im Alltag. Die Ernte ist groß, es gibt nur wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also dieser Spezialeinsatz, den Jesus seinen Jüngern gibt, birgt Risiken. Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also, wenn ein Lamm merkt, dass da ein Wolf in der Nähe ist, was macht's dann? Hoffentlich frisst er mich nicht. Ne? Vielleicht sogar ein Fluchtreflex. Und Jesus sagt, ich schicke euch wie Lämmer, wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Das heißt, der Auftrag, den er seinen Jüngern gibt, birgt Risiken, Gefahren. Und dann ist er auch noch wirklich mit Entbehrungen verbunden. Denn nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Seid fokussiert, da wo ich euch hinsende. Lasst euch nicht aufhalten, rechts oder links. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt Shalom, Friede sei mit euch allen. Und wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann geht durch die Straßen der Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen, sogar den Staub eurer Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch das sollt ihr wissen. Gottes Reich hat begonnen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als einer solchen Stadt. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den nichtjüdischen Städten Tyros oder Sidon geschehen wären, dann hätten ihre Einwohner längst Trauerkleider angezogen, sich Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Am Tag des Gerichts wird es Tyros und Sidon besser ergehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, ins Reich der Toten wirst du hinabfahren. Wer euch hört, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Das haben wir heute Morgen schon mal gehört im Zeugnis, ne? Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Fokussiert auf zwei Dinge. Was hat Jesus, was wirft er mir zu? Was sagt er zu mir? Was spricht er in mein Leben hinein? Was offenbart sich mir als nächsten Schritt, den ich gehen kann? Jesus hat seine Jünger bei sich gehabt, sie waren unterwegs und haben ihn beobachtet. Jedes Wort, das er gesagt hat, haben sie sich gemerkt. Jede Handlung, die sie sehen konnten, haben sie sich eingeprägt. Und jetzt sagt Jesus: Jetzt seid ihr dran. Tun. Selber machen. Er hat sie gelehrt. Er hat ihnen gesagt, als erster Auftrag: Betet, dass es noch mehr werden. Betet, dass es noch viel mehr werden. Unsere Welt braucht dringend Männer und Frauen, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, auch Kinder, die bereit sind, sich von ihm senden zu lassen, die hinhören, die fokussiert sind. Was hast du mit mir vor? Und dann bereit sind, auch hinzugehen und die Risiken zu tragen, wie Schafe mitten unter den Wölfen, abgelehnt zu werden, dieses Frustrationserlebnis auszuhalten, dass man nicht willkommen ist. Aber an den Orten, wo man die Tür geöffnet bekommt, das zu tun, was Jesus sagt. Bleibt dort, wo die Tür aufgeht. Und da geht's ja los mit krassen Herausforderungen. Heilt die Kranken. Oh. Heilt die Kranken. Das macht doch Jesus. Ja klar macht's Jesus. Aber er macht's durch dich. Er macht's durch dich, wenn du den Mund aufmachst, anfängst zu beten, im Namen von Jesus natürlich, dass Krankheit weicht. Mich hat es immer fasziniert, wie in Indonesien Gemeinden gegründet werden. Es wurde mir schon glaubhaft gesagt, dass die jungen Bibelschüler erst zu Pastoren ordiniert werden, wenn sie eine Gemeinde gegründet haben. Spannend, ne? Und wir haben sie Gemeinden gegründet. Sie sind in die Dörfer gegangen, gingen dahin, wo das Zentrum war, wo der Bürgermeister oder wie man den auch nannte, im Ort war, haben sich vorgestellt und haben gefragt: Gibt es Kranke hier? Und in der Regel gab es Kranke. Und dann haben sie getan, was Jesus gesagt hat: Heilt die Kranken. Sie haben gebetet, dass Krankheit weichen muss. Und was haben sie erlebt? Viele Menschen wurden gesund. Ich weiß nicht, ob alle gesund wurden auf dieses einmalige Gebet, aber viele wurden gesund und haben sich daraufhin geöffnet für Jesus Christus, haben im Glauben einen Anfang gemacht, haben Gemeinde gegründet. So läuft es in Indonesien und an vielen anderen Orten der Welt genauso. Heilt die Kranken und bringt ihnen diese Botschaft: Das Reich Gottes bricht an. Und ihr habt es gerade sehen können. Da wurde ein Leben verändert. Nicht nur, indem eine Krankheit weg war, sondern indem Jesus hineinkam ins Leben. Da wurde ein Leben verändert. Und veränderte Leben sind ein so starkes Zeugnis. Veränderte Leben, wenn Menschen heute Morgen hier sind, die Jesus noch nicht kennen und zugehört haben, was ihr am Anfang erzählt habt, wie Gott euer Gebet erhört hat, wie Gott euch durchgetragen hat durch schwere Lebenssituationen, da kann man wahrnehmen, Gott hat euer Leben verändert. Und zwar spürbar. Und da werden Menschen in ihrem Herzen fragend und offen Die Botschaft, das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist hier. Und Jesus gibt seinen Jüngern so viel Rückenwind. Er sagt ihnen, wer euch annimmt, wer euch zuhört, der hört mir zu, der nimmt mich an. Und wer euch ablehnt, der lehnt eigentlich mich ab. Und ich gebe euch Autorität, dass ihr in meinem Namen all diese Dinge tun könnt und sollt. Wo hast du das zuletzt erlebt, dass Jesus so dich angesprochen hat? Du so fokussiert warst, dass du gemerkt hast, jetzt sagt Jesus mir was. Ganz persönlich mir und sagt, ich habe was mit dir vor. Ich möchte mit dir in deiner Umgebung die Welt verändern, indem du dieses oder jenes tust oder lässt. Heute Morgen ist Jesus hier und möchte genau das tun. Ich möchte dich ansprechen, ganz fokussiert. Wir haben uns einen Ball zugeworfen. Was ist dran in deinem Leben? Gott hat so viele Möglichkeiten zu sprechen, indem wir einfach Bibel lesen, indem wir einen Gottesdienst besuchen, indem wir uns in einer Kleingruppe treffen, uns mit anderen unterhalten, was die so erleben. Vielleicht schaut ihr euch öfters in YouTube irgendeine Hammerpredigt an von einer anderen Gemeinde. Super, vielleicht redet Gott da zu euch. Vielleicht auch ganz normal im Alltag, wenn ihr einer Not begegnet, wenn ihr merkt, die Ehe des Kollegen am Arbeitsplatz ist gerade am Zerbrechen. Vielleicht hat Gott was vor mit dir, um diesen Menschen Mut zu machen. Vielleicht merkst du, wie die Ängste zunehmen in unserer Zeit und die Leute immer fragender werden, was kommt noch alles auf uns zu? Vielleicht hat Gott einen Auftrag für dich, Hoffnung hineinzutragen. Diesen Menschen zu sagen, da gibt es noch was ganz anderes, was Größeres. Was hat Gott mit dir vor? Gott hat viele Möglichkeiten. Bei mir hat er was Prophetisches benutzt vor ein paar Jahren in dieser Auszeit in Strittmatt, dass mir neu gesagt wurde, dass ich evangelistisch rausgehen werde auf die Straße und Menschen für Jesus gewinne. Ich habe dann kurze Zeit später hier in unserem Saal einen Mann erlebt, den Uli Lück, der genau das geschult hat, wie man da rausgeht und wie man Menschen überrascht mit der Botschaft von Jesus, mit der Botschaft vom Reich Gottes und für sie beten kann auf der Straße. Und dann habe ich gewusst, das ist der Ball, den Jesus mir gerade zugeworfen hat, wo ich jetzt gefordert bin, einen Schritt zu wagen, rauszugehen, es wirklich zu tun. Was ist es bei dir? Das Großartige ist, die 72 Männer oder Frauen, die Jesus jetzt herausgefordert hat, an diesem Auftrag sich zu beteiligen, die haben nicht lang rumdiskutiert, sondern die haben einfach zugehört, was will Jesus? Und dann sind sie tatsächlich losgezogen. Es war ein Prinzip, dass Jesus sie immer zu zweit geschickt hat. Ich finde zu zweit klasse. Wisst ihr, am Donnerstag habe ich unsere roten Sessel von dem Gebetszimmer genommen und sie vorne an das Nagoldufer gestellt, um einfach bereit zu sein für Passanten, falls die mir was erzählen wollen, will ich ihnen zuhören und vielleicht sagen sie mir sogar Sorgen und ich frage, ob ich für sie beten kann. Aber ich war allein. Allein ist nicht so schön. Ich weiß, dass Jesus bei mir ist und das ist schön, aber ich habe niemanden zum Unterhalten gehabt. Es kamen wenig Passanten vorbei, vielleicht war das Wetter zu warm und ich habe zwar einen schattigen Platz gehabt, aber trotzdem. Wenn ich am Donnerstag wieder dort stehe, wäre es super, irgendjemand wäre zur Unterstützung dabei. Vielleicht sagt Jesus gerade zu dir, du hast Zeit und warum gehe ich nicht mit dem Joachim da raus? Vielleicht werden wir Jesus da auf der Straße erleben, wie er uns gebraucht, für irgendwelche Menschen, die er uns vorbeischickt. Sie brechen zu zweit auf. Mit wem könntest du gehen? Also es ist immer großartig, wenn man als Ehepartner gemeinsam unterwegs sein kann. Da hat man seinen engsten Gebetspartner immer dabei und seinen vertrautesten Menschen. Aber wenn du das nicht hast, Gibt es nicht irgendeinen Mann oder eine Frau, irgendjemand, wo du sagst, hey, ich würde gern was tun? Können wir das nicht zusammentun? Wenigstens zu zweit. Da können wir einander ermutigen, dass die Situation miteinander anpacken. Das ist so ermutigend. Sie gehen zu zweit los. Wenn wir im Herbst wieder eine neue Runde starten mit den Kleingruppen, ich bin so stolz auf diejenigen, die sich im Frühjahr auf den Weg gemacht haben. Da waren viele richtig mutig und haben sich da dran gewagt, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nein, so schwer war es nicht. Aber sie haben sich dran gewagt, etwas auszuprobieren, es einfach zu tun. Und da waren viele, viele gute Rückmeldungen und Erfahrungen dabei. Vielleicht hast du auch ein Thema auf dem Herzen, das wäre toll, wenn ich das mal anbieten könnte hier, wenigstens für diese 2 oder 3 Monate. Aber ich würde es so gerne mit jemandem zusammentun. Frag doch jemand, ob die oder der sich gerne mit dir zusammentut. Sie brechen jeweils zu zweit auf und gehen los. Sie machen es einfach. Ich war gestern Abend, ich habe einen Urlaubstag eingetragen für mich, ich war gestern Abend im Kino, aber nicht im Kinosaal, sondern im Freien, und zwar dort beim Osterfeld. Dort war ein Film präsentiert worden von einem Mann, Jonas Teichmann, der über ein Jahr unterwegs war, um in 3 Disziplinen Triathlon um die Welt zu gehen. Der ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, tausende von Kilometern. Der ist geschwommen, ich glaube über 480 Kilometer war er im Wasser. Und dann ist er noch gelaufen, durch Mexiko durch. Also spannend zu sehen. Und er wurde interviewt und gefragt, wie würde das zusammenfassen, wie bereitet man sich vor und so weiter und so fort. So eine riesige Geschichte, die er sich da vor die Brust genommen hat. Und wisst ihr, er hat es ganz einfach gesagt. Einfach machen. Einfach machen. Wie würdet ihr das auf Englisch übersetzen? Just do it. Ist nichts Neues, ne? Nike hat es schon erfunden. Und der Jonas Deichmann sagt es auf Deutsch, einfach machen. Vielleicht warten wir manchmal einfach zu lange und verpassen so viele gute Gelegenheiten, die Jesus längst vorbereitet hat. Er hat für dich was vorbereitet für die nächste Woche, für jeden Tag. Speziell für dich. Die Jünger sind einfach los. Also wenn Jesus es gesagt hat, ich habe den Ball aufgenommen, gehe ich jetzt einfach den nächsten Schritt und wage es. Einfach machen. Und so reisen sie durchs Land und während sie gehen, wächst ihr Jüngersein. Wachsen sie in ihrer Identität, Jesus nachzufolgen und für ihn unterwegs zu sein. Sie wachsen in dieser Jüngerschaft, das ist ja unser Thema, ne? Jünger wird man unterwegs, wenn man sich auf den Weg macht. Wenn man nicht nur immer wartet, was sagt er mir denn? Wisst ihr, meine große Sorge als Pastor in der Gemeinde ist immer die, Sonntag für Sonntag predige ich, oder auch die Miriam, Sonntag für Sonntag versuchen wir etwas weiterzugeben vom Willen Gottes, von seiner Freundlichkeit, von seinem Plan, in den er uns hineinnimmt und würdigt und ehrt, seine Mitarbeiter zu sein. Und die Sorge ist, dass wir es hören und wieder vergessen, dass wir es hören und es nichts verändert. Und es ist mir ein Bild, ich habe es der Claudia nochmal so im Gespräch erzählt, vor Augen, aus der Landkarte Israels. Da gibt es ja einen Fluss, wie hieß der Jordan. Und wo entspringt der Jordan? Irgendwo bei den Golanhöhen, im Norden auf jeden Fall, und fließt dann runter, bis er in einen See mündet. Wie heißt denn der? Also ihr zu Hause habt es auch gleich erraten, See Genezareth. Und dieser See Genezareth ist bekannt für seine Fülle von Fischen. Also der Fischzug, den Petrus getan hat, ist nur ein Beispiel. Die sind da, die Fische, ne? Und da ist ein ein lebendiger See. Da gibt es den Zufluss des Jordan und am anderen Ende des Sees gibt es auch einen Abfluss. Und da fließt der Jordan weiter. Also es ist ein See, der durchströmt wird von einem Fluss und dadurch immer wieder neuen Zustrom hat. Aber es bleibt nicht im See, es geht weiter durch einen Abfluss. Es ist wieder Rhein, der in den Bodensee rein mündet und am anderen Ende fließt der Rhein wieder raus. Aber bei dem Rhein ist ein Unterschied zum Jordan. Der Rhein mündet irgendwann in die Nordsee. Er hat eine Mündung. Ja, der Jordan hat dann auch wieder eine Mündung, aber wo rein fließt er denn? In das sogenannte Tote Meer. In, ich glaube, den tiefstgelegenen See, den es überhaupt gibt auf dieser Erde. Ein totes Meer. Dort wird alles mit Salz durchsetzt in einer ungewöhnlich starken Menge. Ich war selber mal mit Claudi dort, kann man sich dann auf den Rücken legen und noch leichter wird man getragen als in sonst einem Wasser. Aber in diesem toten Meer sind da noch so viele Fische wie im Jordan? Da ist eben alles tot, ja. Da gibt es wertvolle Salze und Mineralien, schon klar, aber lebendige Fische gibt es da nicht. Und das möchte ich als Bild benutzen für unser Leben mit Jesus. Wenn wir immer nur einen Zufluss haben, und nichts davon ins Leben umgesetzt wird, nichts davon zu nächsten Schritten führt, nichts davon, wo Jesus zu uns spricht, jetzt geht hin, zu zweit oder auch mal alleine oder mit noch mehreren, wenn es dann nicht weitergeht, dann bleibt es stecken. Dann verwandelt sich das Leben langsam in Tod. Da ist nichts mehr lebendig. Aber da, wo wir sagen, Jesus, wenn du das schon sagst, also du weißt ja, wie die Risiken sind, aber Jesus, wenn du gesagt hast, ich gebe euch Autorität, ich werde auch dafür sorgen, dass nichts euch wirklich schaden wird, ich werde dafür sorgen, dass das, was ihr tut, auch etwas bewirken wird. Wenn du das sagst, Jesus, okay, erster Schritt. Und bei all diesen Schritten, die wir gehen, ob es ein Gebet ist, in eine Geburt, die schwierig ist, ob es ein Gebet ist, in eine schwere Krankheitsphase hinein, wo jemand sagt, wenn ich den Glauben an Jesus nicht hätte, dann wäre ich schon durchgedreht. Und viele, viele andere Situationen, wo Jesus uns gebraucht, wenn wir dann sagen, ich habe den Ball nicht nur auch gefangen, ich möchte ihn jetzt auch werfen, ich möchte den Schritt gehen, da fängt unser Leben, da fängt dein Leben an, richtig erfüllt und spannend zu werden, weil du die Wirklichkeit des Reiches Gottes erlebst. Also die Jünger werfen den Ball den anderen Menschen zu, sie gehen in die Ortschaften und tun genau das, was Jesus sagt. Und das habe ich auch getan. Und ab und zu erzähle ich hier im Gottesdienst, was ich dann bei dieser Schatzsuche in der Fußgängerzone erlebe mit Jesus. Wie er Situationen vorbereitet hat, wie tatsächlich auch Menschen für sich beten lassen und was das bewirkt. Und so hat Jesus Aufträge für dich. Was hat er zu dir gesagt heute Morgen im Gottesdienst? Oder hat er für dich ganz neu etwas geweckt? Ja, ich möchte das auch gerne erleben. Ich möchte auch gerne neu beteiligt sein. Wo wirst du aktiv? Und dann kommt der Schlussteil des Textes, den ich gelesen habe. Die Jünger kommen zurück. Nach ereignisreichen Tagen kommen sie zurück. Wie heute Morgen haben sie sich zu Jesus versammelt. Und einer hat einen Anfang gemacht und dann hat es gesprudelt. Es hat kein Ende genommen. Überlegt euch mal, 72 Leute und jeder hat was zu sagen. Boah, Jesus, als wir reinkamen in die Häuser, in die wir rein durften. Du, wir haben für die Kranken gebetet, die sind gesund geworden in deinem Namen. Du, sogar die Dämonen mussten weichen in deinem Namen. Jesus, was für eine Power, was für eine Veränderung von Menschenleben. Was für ein Heil, was für ein Segen und ich durfte dabei sein. Wow. Die waren durchdrungen von Leben. Weil sie den Ball nicht nur aufgehört haben, nicht nur aufgefangen haben, sondern weil sie bereit waren, ihn weiterzuspielen. Weil sie bereit waren, jetzt den Schritt zu gehen. Und dann holt Jesus sie ein bisschen auf den Boden zurück und sagt, das ist alles wunderbar, was ihr erlebt habt. Genau damit habe ich auch gerechnet. Aber freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind in meinem Namen. Sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Spiel am Anfang. Ganz einfach, du musst nur zwei Dinge lernen zu beherzigen. Fokussiert, wer wirft mir was zu? Was wirft Jesus mir zu? Was will er mit mir tun in den kommenden Tagen dieser Woche? Dass du vielleicht ganz neu sagst, Jesus, ich möchte es neu verstehen, was dein Auftrag für mein Leben ist. Dann kannst du dich heute Morgen am Ende des Gottesdienstes, wenn wir gleich noch zwei Lieder anstimmen als Lobpreisteam, kannst du einfach sagen, ich will das. Ich will das ganz neu, dass Jesus so in mein Leben hineinspricht. Dass er mich beauftragt, dass er mir erklärt, was mein Ding ist, was er mit mir tun möchte. Dann kannst du auch sagen, ich brauche da vielleicht Unterstützung. Es reicht nicht, wenn ich hier am Platz sitze und mir das selber sage. Vielleicht ist es gut, du kommst dann, während diese Lieder gesungen werden von uns allen, hier nach vorne. Meine Claudi ist das Gebetsteam. Du weißt es, gell? Du kommst dann als Erste nach vorne. Okay, ich habe schon eine Freiwillige. Deshalb wird sie auch wunderbare Erlebnisse machen, und wenn jemand sie unterstützen will, macht er diese wunderbaren Erlebnisse mit Claudi zusammen. Und dann kannst du nach vorne kommen, während wir miteinander Gott anbeten und uns ausstrecken zu ihm und einfach sagen, du, ich möchte genau das. Ich möchte, dass ich es neu kapiere, dass ich es neu verstehe, wenn Jesus zu mir spricht und mir einen Ball zuwirft und mir sagt, das möchte ich mit dir tun. Und wenn du schon weißt, weil du die Stimme von Jesus schon gehört hast, weil du schon innerlich Klarheit hast, ich weiß, was nächste Woche dran ist, könnte es sein, dass du dich fühlst wie ein Schaf unter Wölfe, dass es ein Auftrag ist, der Risiken birgt. Und du fragst dich, kann ich wirklich gehen? Ich lade dich ein, Jesus zu vertrauen. Du brauchst es nicht, dass du hier vorne auch noch gesegnet wirst, aber es könnte dir unwahrscheinlich Rückenwind geben, dass du auch sagst, ich hab Klarheit, was ich tun soll, aber jetzt brauche ich einfach nochmal so einen Segen, so ein Mutmachgebet. Dann nutzt die Gelegenheit heute Morgen. Es geht nur um diese zwei Dinge. Ein Jünger von Jesus zu sein, eine Jüngerin, die hinhört, was hat Jesus mit mir vor? Und die dann auch bereit ist, der dann auch bereit ist zu gehen. Das will ich tun. Und ich bin gespannt, was wir uns den nächsten Sonntag zu erzählen haben. Leute, wir stehen am Anfang. Da gibt es noch viel mehr. Möchtest du das auch? Diese Fülle von Gott? Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, was ich erlebe. Ich glaube, da ist noch viel mehr. Und ich will mich danach ausstrecken. Du auch?